Ja, ich hatte mir Ziele gesetzt. Also ich wollte unbedingt in 25 Kinos laufen und dann hatte ich mir irgendwann das Ziel gesetzt, ich möchte 3000 Zuschauer. Und das ist sehr schwer. Also für einen kleinen Dokumentarfilm im Kino ist das echt ein dickes Brett.
Braucht man wirklich einen Vertrieb für seinen Film oder kann man das auch selbst in die Hand nehmen? Über diese Frage und ihre Erfahrung damit habe ich mit Filmemacherin Alina Syranek gesprochen. Ich bin euer Host Axel Rothe, Kameramann und Kolorist und ihr hört Kinepresso, ein Podcast, der professionell aus allen Departments der Filmbranche zu Wort kommen lässt. Wir sprechen über innere Beweggründe, Strategien und wozu wir eigentlich Filme machen. Hallo Alina, danke, dass du mit mir hier im Studio bist und mit mir über verschiedene Themen reden wirst. Vielleicht kannst du dich kurz einfach vorstellen, wer du bist und was du bis jetzt so gemacht hast.
Okay, hallo Axel. Ich bin Alina Syranek. Ich bin freie Autorin und Filmemacherin im Bereich Dokumentarfilm mit so ganz wilden Ausflügen in die Experimentalfilmwelten und Animationsfilmwelten. Ich habe mehrere Kurzfilme gemacht und letztes Jahr war mein erster abendfüllender Dokumentarfilm im Kino, Ein Haufen Liebe, den ich auch im Eigenverleih vertrieben habe. Ja, und ich entwickle gerade meinen nächsten animierten Dokumentarfilm zusammen mit Falk Schuster.
Das ist ja echt cool. Also du hast vor allem du hast jetzt 4 Dokumentarfilme gemacht, wenn ich das so richtig gesehen habe auf deiner Webseite auch. Der erste Abendfilm, du gesagt hast, Ein Haufen Liebe, dann 2016, 91 Minuten.
Ja.
Danach 2018 I Love My Carl, der Animationsfilm, jetzt eine komplett andere Richtung eingeschlagen. Und jetzt sozusagen das Verbunden Animation und Dokumentarfilm. Wie kommt es, dass du ein Dokumentarfilm, was ja eher so also schon viel Planung hat, aber doch irgendwo dann auch danach erst sozusagen zusammenkommt und Animationsfilm, der ja schon im Prinzip da bevor der Entstehungsgeschichte überhaupt sozusagen schon fertig sein muss.
Ja, das stimmt. Also produktionstechnisch sind das 2 vollkommen unterschiedliche Dinge, wobei ich in einem Dokumentarfilm mit einem Haufen Liebe auch schon Animationssequenzen drin hatte. Also und ich finde, dass Animation und Dokumentarfilm doch auch sehr nah beieinander liegen können. Müssen nicht, können aber. Und für mich muss es immer Sinn machen. Also Inhalt bestimmt die Form. Und einfach nur einen Animationsfilm zu machen, weil, um einfach einen Animationsfilm zu machen, würde ich jetzt nicht tun. Dafür ist es zu aufwendig und zu teuer. Ich hatte I Love My Carl, das Drehbuch, also dieses ganze Projekt dauerte 10 Jahre, bis es dann Premiere hatte. Von dem ersten Drehbuchentwurf, bis es dann lange Zeit auch in der Schublade lag, bis ich dann Uli Seiß, den Produzenten, gefunden. Also wir kannten uns schon vorher, wir haben zusammen studiert, aber irgendwann kam das Thema und dieses Projekt I Love My Carl und dass es ja eigentlich ein perfekter Trickfilm wäre und naja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und das Storyboard war schon quasi fertig und dann haben wir das dann gerockt. Genau, ja, und Dokumentarfilm, also Ein Haufen Liebe, ist tatsächlich zum größten Teil im Schnittraum entstanden.
Du hast gesagt, das hat sich dann so, als dir sozusagen die Geschichte hattest von I Love My Carl, hast du erst festgestellt, dass das Animationsfilm war oder war das schon vorher klar?
Naja, es war eigentlich als Realfilm geplant mit Super 8, also auf Super 8 gedreht und ich hatte damals auch schon Kontakt zu einem Automechaniker, der so ein Faible für alte Autos hat und die auch restauriert hat und der hatte auch Lust, mir so ein Auto zu bauen, wo sich Dinge bewegen, was auch so ein eigener Charakter sein würde. Aber auch der freundschaftlichste Freundschaftspreis hätte einfach alles überstiegen, was ich mir damals überhaupt vorgestellt hatte. Und da war die Idee irgendwann einfach auch gestorben. Also es war einfach zu aufwendig und zu teuer geworden. Und ich hatte damals noch studiert und das kam dann alles irgendwie nicht in Frage. Und dann lag das eben rum, bis ich es wieder mit Uli nochmal hervorgekramt habe und wir dann gedacht haben, das ist eigentlich wirklich ein Trickfilm. Und diese ganze Hommage an die frühen Stummfilme der 20er, 30er Jahre, das war schon immer angelegt in diesem Projekt und auch die Musik und dieses Schwarz-Weiß, das war alles schon damals angelegt, nur dass es sich ja dann eben vom Realfilm dann auf den Trickfilm verschoben hatte, aber so viele andere Veränderungen gab es da gar nicht. Mhm.
Aber jetzt, wenn wir ich habe den Film ja da gesehen, den Kurzfilm, Dresden, Fest Dresden war das ja. Und wenn ich mir den so angucke, ich habe gerade sehr extreme Schwierigkeiten, mir den anders vorzustellen, als in diesem extrem charmanten Animationsstil. Also der ist.
Aber das ist gut.
Ja, genau. Also im Prinzip war es vielleicht immer so, musste immer so sein, dass es ein Animationsfilm war. Aber wofür, also du hast jetzt gesagt, es kann sehr viel sehr ähnlich sein. Wo sind für dich die klaren Überschneidungen von Animationsfilmen und Dokumentarfilmen?
Ich glaube, Animation hat die Fähigkeit, auch dokumentarisch Dinge oder Sachverhalte zu erzählen, die man einfach nicht mehr als Realfilm zeigen kann, die einfach in der Vergangenheit liegen, die vielleicht auch als Gedanken vorliegen, wo dann die Animation es schafft, das visuell darzustellen. Klar, man kann dann immer irgendwie Fotos finden, alte Fotos und mit O-Tönen arbeiten, aber also zum Beispiel einen Haufen Liebe habe ich alte Fotos, Archivfotos mit O-Tönen, die eine Geschichte erzählen und durch die Animation nochmal eine andere Ebene reinbringen können. Also etwas zu zeigen, was nicht da ist und was auch in der Erzählung nicht da ist, sondern nur mitschwingt. Und das, finde ich, ist eine großartige, ein so ein Bonus, was die Animation hat. Das ist einfach Dinge zu zeigen, die vielleicht nicht gesagt werden können oder auf die man visuell keinen Zugriff hat im Realfilm.
Jetzt hast du ja ein neues Projekt angestoßen. Ist das auch ein abendfüllender?
Nee, das sollen so 25 Minuten werden.
25 Minuten werden. Heißt Hotel Astoria heißt
ja.
Das. Es geht um das Hotel Astoria in Leipzig. Ja. Da ist ja auch nicht mehr viel, also da gibt's, du hast ja Recherche gemacht, da ist noch ein bisschen was zu sehen, aber auch nicht mehr so viel. Und wie willst du jetzt damit, also da Animationsfilm nutzen, um das wieder zu dokumentieren?
Also so den genauen Stil, den wissen wir noch nicht. Da sind wir noch dabei, den zu entwickeln und uns da auf die Suche zu begeben, was da, wie genau wir das machen wollen mit Falk. Aber was feststeht, ist, dass es sehr collageartig sein wird. Also wir haben Realbildaufnahmen vom Astoria, wie es heute aussieht. Sehr heruntergekommen, verlassen, ein totaler Lost Place. Man aber schon spürt, also diesen Hauch der längst vergangenen, sehr glamourösen Zeiten, den spürt man noch in diesen Räumen und in den Farben. Wir haben ganz viele Archivfotos, also von Zeitzeugen, die uns ihre Fotos, ihre Fotoalben zur Verfügung gestellt haben. Das sind ganz viele unfassbar tolle Bilder. Wir haben O-Töne, Geschichten, die auf der Tonebene erzählt werden. Wir haben ganz viele Objekte, die wir abfotografieren können. Also Originalobjekte aus dem Astoria. Teller, Gabeln, Bilder, Kannen, Stühle, die wir reinsetzen können. Und das Ganze wird dann mit Animation ergänzt. Also es wird, ich glaube, das wird echt super. aber wie das genau aussehen wird, das wird sich in den nächsten Monaten zeigen.
Das klingt auf jeden Fall super spannend, was da passiert. Es ist ja auch ein total spannendes Objekt, wenn man draußen vorbeifährt. Mhm. Man sieht es ja sozusagen nur von außen. Man fragt, stellt sich immer die Frage, wie sieht das oder wie war das damals? Man hört ja immer Geschichten von irgendwelchen Stasi-Ebenen und irgendwelche Prostituierten, die da irgendwie ihre Schuhe gezeigt haben oder irgendwas.
Es ist alles wahr.
Ist alles wahr, ja. Das ist ja auch das Verrückte. Die Geschichte schreibt manchmal bessere Geschichten, als wir uns jemals ausdenken könnten.
Absolut, da bin ich von überzeugt.
Das ist ja auch, also dieser Hybrid ist, meine Animation ist jetzt auch nichts komplett Neues im Dokumentarfilm, aber dieser Hybrid ist ja dann doch irgendwo auch schon, es ist ja dann mehr schon wieder auch ein bisschen fiktional, ne? Also man muss ja dann auch doch ein bisschen, wie man sich dann, wie man das wieder darstellt, wenn man sich einfach nur Bilder zeigt, so animiert, sondern richtig sowas, ist es ja schon wieder eine Art künstlerische Darstellung von dem, was sozusagen damals da war. Wie ist es für dich, wenn du mit sowas umgehst? Ist es für dich okay, da sehr, sagen, vielleicht ein bisschen künstlerischer Freiheit sich zu nehmen, oder versuchst du das dann sehr historisch zu machen?
Naja, also der Anspruch, der historische Anspruch oder der dokumentarische Anspruch, der ist auf jeden Fall da. Nur ich wähle eine andere Form, es zu erzählen. Und ich wähle eben nicht die Talking Heads. Das kann das Fernsehen machen. Das haben sie auch gemacht. Und das ist auch okay. Aber also auch wirklich zusammen mit Falk war das nie unser Ansatz, Talking Heads zu machen, Leute abzufilmen, die ihre Geschichten erzählen, sondern wirklich diese Welt wieder zu erschaffen. Und da es die ja nicht mehr gibt, das Hotel steht seit 22 Jahren leer, muss man Wege finden, das zu tun. Und da ist Animation also das Mittel, was man da nehmen kann. Und deswegen ist es aber nicht unwahrer oder ist es nicht undokumentarischer. Es ist einfach eine andere Art zu erzählen und eine andere Art, in etwas einzutauchen.
Ist auf jeden Fall sehr spannend. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Projekt dann wird. Jetzt vielleicht zurück zu einem älteren Projekt, also so alt ist es ja nicht, aber von 2016, Ein Haufen Liebe. Mhm. Das war dein erster Langfilm.
Und der einzige bisher.
Bist der einzige bisher. Erster, und wie wir gehört haben, ist der nächste erst 25 Minuten wahrscheinlich. Dennoch genauso aufwendig gefühlt. Spielzeit hat nichts mit Aufwand zu tun. Du hast da, das hast du ja auch schon angedeutet, du warst dein eigener Verleiher.
Ja.
Vielleicht kannst du mir erzählen, wie das passiert ist, dass du gesagt hast, ich verleihe meinen eigenen Film.
Wie kam das? Also ich habe erst mal fast 5 Jahre an dem Film gearbeitet, wirklich so von der ersten Idee bis zur Premiere, und habe fast alles an diesem Film selber gemacht. Und das ist ein sehr leiser Film, der ist auch nicht sehr cinematisch, der ist recht klassisch linear, und es geht um sehr alte Frauen und ihre Rückblicke und Ausblicke auf die Liebe und auf Beziehungen. Und ich wusste, er braucht auch diese Liebe, diesen Haufen Liebe, der auch im Titel steckt. Er braucht das auch, um die Zuschauer zu erreichen. Und ich habe ganz bewusst auch keinen Verleiher gesucht, weil ich davon ausgegangen bin, dass er nicht so viel Zeit und Arbeit und Liebe reinstecken kann, einfach aus Kapazitätsgründen, weil Verleiher einfach viele Filme im Programm haben. Und ich dachte, das ist ein Film, der muss eine Weile laufen, der muss sich herumsprechen, der muss irgendwie so Word of Mouth sich herumsprechen. Leute müssen auf ihn aufmerksam werden, und das braucht Zeit. Und das würde einfach nicht passieren, wenn er einen Kinostart hat und nach 2 Wochen ist er raus aus den Kinos. Außerdem wollte ich gerne wissen, wie das eigentlich funktioniert, dass ein Film ins Kino kommt. Und das ist tatsächlich nicht so einfach. Und aber es war sehr, sehr spannend, Kinobetreiber kennenzulernen, durch die Republik zu fahren und diese vielen wunderschönen Programmkinos kennenzulernen, auch an Orte zu kommen, von denen ich nie wusste, dass es sie gibt und von denen ich auch nie wusste, dass die hinter Tupfing wunderschöne alte Kinos gibt, die und Kinobetreiber, die mit ganz viel Leidenschaft ihre Programme zusammenstellen und ein wunderbares Publikum haben. Und das hat mir ganz viel gegeben. Das war ganz viel Ego-Balsam. Also finanziell war das eine Milchmädchenrechnung, aber also die Rückmeldung, die da kam und auch zu erfahren, was der Film mit den Zuschauern macht und dass er etwas macht, dafür hat sich's gelohnt. Ich glaube, das ist, also für mich war das sehr, sehr wichtig, da eine Rückmeldung zu bekommen, dass diese 5 Jahre vor sich hin machen, dass die doch irgendwie gut geworden sind. Und ich habe das nie bereut und würde, ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Ich glaube, das hängt vom Film ab, vom Thema. Aber für den Film war das genau das Richtige.
Das ist echt, also das ist ja schon sehr beeindruckend, dass du das im Prinzip komplett alleine gemacht hast. Also, und das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Hattest du jetzt, als du die Kinobetreiber rausgesucht hast, sozusagen die Programmkinos, hast du die selbst gesucht in der Republik? Hast du das Telefonbuch aufgeschlagen und hast geguckt, wo sind Programmkinos oder wie hast du das angegangen?
Ja, genau. Also Telefonbuch, ich weiß gar nicht, gibt es noch Telefonbücher?
Scheinbar. Manchmal sehe ich die noch mal netto liegen oder sowas. Ja.
Nee, ich habe das Internet befragt und ich bin so vorgegangen, dass ich die Kinotour an dem Ort angefangen habe, wo ich gedreht habe, also in Tübingen. Dort hatte der Film bei einem Festival Premiere in einem Kino, wo ich dann auch den Kinobetreiber direkt dann angefragt habe, ob er nicht Lust hätte, dann später den Film auch ins Programm zu nehmen. Und habe mir dann die Orte drumherum gesucht, kleine Kinos. Ich habe einfach auf eine Karte geguckt und geguckt, okay, was gibt es da für Orte? Haben die Kinos? Haben die Programmkinos? Wer ist der Kinobetreiber? So, dann haben die irgendwelche Sonderreihen, irgendwie Dokumentarfilm oder Matinee oder Frauenfilm oder der besondere Film ist, also viele, viele Kinos haben solche Sonderreihen. Und ich habe immer geguckt, passt da irgendwo rein? Und so habe ich auch die Kinobetreiber angeschrieben, direkt mit diesem, mit dem Platz, den sie da haben. Und in ganz, ganz vielen Fällen kam auch direkt eine Rückmeldung. Die anderen vielen haben sich nie gemeldet und ganz wenige haben eine Absage geschickt. Und also auch auf eine Nachfrage kam dann oft gar nichts. Das wusste ich dann auch zu verstehen. Aber es hatte, also es ging erstaunlich gut. Also ich hatte dann auch immer den Trailer mitgeschickt und einen Sichtungslink und ja, eben ganz oft direkt danach, 1, 2, 3 Tage danach, haben sich die Kinobetreiber gemeldet und haben gesagt, ja, finden wir toll, können wir zeigen. Und ich habe dann immer versucht, quasi solche ja, regionalen Bündel zu machen. Also wenn ich in München war, dass ich dann auch in Kirchheim und in Bamberg, dass das so die aufeinanderfolgenden Tage irgendwie so gebündelt war oder so eine NRW-Tour, dass sich einfach auch die Fahrtkosten und auch die Zeit irgendwie auch so bündeln konnte. Weil es hat mir ja niemand, also in allerseltensten Fällen niemand die Fahrtkosten bezahlt. Also deswegen Milchmädchenrechnung. Also die Einnahmen, die über die Filmmiete reinkamen, die gingen dann auch genauso wieder raus. Also auch sowas mit Plakate verschicken und das DCP und Flyer und so. Ich habe ehrlich gesagt nie so eine Einnahme-Ausgaben-Rechnung gemacht, hätte ich vielleicht machen sollen, aber ich will es eigentlich nicht wissen. Ja. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich wahnsinnig miese gemacht habe, was aber auch der Grund dafür auch war, auch als Eigenverleiher habe ich entschieden, ich bringe die DVD zum Kinostart direkt mit raus. Das wäre mit einem Verleiher nicht möglich gewesen, aber dadurch, dass ich auch keine Förderung hatte, habe ja alles irgendwie selber aus der eigenen Tasche mit bisschen Crowdfunding finanziert, konnte ich das entscheiden und machen. Und Und mein Publikum, da es ja um sehr alte Frauen geht, war auch dementsprechend alt und noch sehr DVD-affin. Und da hat sich fast jeder vierte Zuschauer eine DVD mit nach Hause genommen. Und viele haben mir dann auch nochmal geschrieben, ob ich eine schicken kann. Und das war, also das hat sich gelohnt. Bin trotzdem nicht reich geworden. Aber darum ging es ja auch nicht.
Du hattest gerade eben gesagt, dass du das komplett ohne Förderung gemacht hast. Hm. Das heißt, du hast nicht mal eine Auswertungsförderung gehabt, nichts?
Nee.
Du hast aber Crowdfunding gemacht, was ich interessant finde, weil dein Zielpublikum, wie du selbst gesagt hast, eigentlich alte Frauen waren. Wie hat das funktioniert, wenn dein Zielpublikum ja theoretisch, wenn man ein Crowdfunding macht, versucht man sozusagen schon die Leute zu erreichen, die später den Film sehen werden? Wer waren denn dann sozusagen diese Parteien, denen du da angesprochen hast?
Es waren doch hauptsächlich Frauen. Und dadurch, also der Film begleitet ja auch eine Theatergruppe. Also es ist eine Gruppe von Frauen, älteren Frauen, alle gut über 60, bei einem Theaterstück. Und diese Frauen haben in ihren Netzwerken getrommelt. Und die wussten zwar alle nicht so genau, wie dieses Crowdfunding funktioniert, aber sie wollten es unterstützen und haben wirklich ihre 98-jährigen Patentanten auch noch angeschrieben und ihnen die letzten Groschen aus der Tasche gezogen. Oder eine der Frauen hatte Geburtstag in diesem Zeitraum und sie hat sich keine Geschenke gewünscht, sondern einen Beitrag zum Crowdfunding. Und das fand ich großartig.
Also das war eine deiner Hauptdarsteller.
Ja.
Ach, verrückt.
Ja. Und also es sind viele solche Dinge passiert. Und irgendwie hatte sich das herumgesprochen. Das waren sehr viele junge Frauen auch. Die Presse hat auch ganz gut reagiert. Und das, klar war das viel Arbeit mit dem Crowdfunding. Aber es kam, glaube ich, irgendwie knapp 7.000 Euro, glaube ich, zusammen. Also auch etwas mehr, als ich eigentlich angesetzt hatte. Aber das hat echt gut funktioniert. Klar, ein ganzer Teil, also ich würde sagen, es waren so 40% auch Leute, die ich kenne, auch Kollegen und Freunde. Ja, nee, es hat erstaunlich gut funktioniert.
Das ist ja cool, also vor allem, weil Crowdfunding ja oft so eine große Arbeit ist und dann mittlerweile macht man das ja auch viel einfach nur noch als Marketingzweck. So, es hat ja gar keinen richtigen, man erwartet nicht, dass da irgendwie Millionenbeträge rüberkommen oder so. Sehr wenig funktioniert das auch. Hattest du eine richtige Auswertungsstrategie, als sozusagen diesen Film, also als der Film irgendwie fertig war oder währenddessen, hattest du das so, wusstest du, als du gesagt hast, ich will jetzt kein Verleiher sein, ich will ja mein eigener Verleiher sein, ich will keinen Verleiher suchen, hast du dich dann für etwas in eine Auswertung entschieden, weil man könnte ja auch alles über online verwerten, also so machst du ja jetzt deinen Film ja auch auf On-Demand zu kriegen. Warum hast du dich für die Kinos entschieden?
Also davor kamen ja noch die Festivals. Also ich habe schon auch versucht, den Film auf Festivals unterzubringen, dass er auch dem Festivalpublikum irgendwie zugänglich, weil es doch ein anderes Publikum ist als das Kinopublikum. Er hat aber nicht gut funktioniert auf Festivals. Also eben dadurch, dass er jetzt nicht in seiner Form innovativ ist oder eben cineastisch, es hat er nicht einfach diese Bilder, die man sich von einem Festivalfilm wünscht. Und er wurde auch bei allen großen Festivals auch abgelehnt. Also angefangen von der Doc Leipzig über das Docfest in München, und also nur so die ganzen größeren, wurde überall abgelehnt, Sheffield. Er lief aber auf ein paar kleineren Festivals und da lief er sehr gut. Also er hat jetzt keine Preise gewonnen, aber das, ich meine, wie oft kommt das vor? Aber das Publikum war sehr begeistert und sehr berührt und das hat mich überrascht, weil ich war damit in Estland. Und da war das Publikum wirklich sehr international. Es war eine junge indische Filmemacherin, die sagte, sie sieht ihre Großmutter darin. Und da war ich sehr überrascht, weil das eine komplett andere Kultur ist und auch die Frauenrollen auch teilweise sehr, sehr anders sind. Und sie hat da trotzdem ihre Großmutter darin gesehen. Und das fand ich erstaunlich, aber toll und hat mir gezeigt, wie universell dieses Thema ist. Also nicht nur die Liebe, sondern auch das Frausein. Und als der Film dann auch noch in Südafrika lief, war ich echt baff, dass der ja eben so universell ist. Und irgendwann relativ früh habe ich mit den Festivals aufgehört, weil das ist zwar schön, hat man ein Publikum, aber es kommt nichts bei rum. Und oftmals muss man dann, also kann man auch nicht hinfahren, weil das Festival auch die Kosten nicht übernehmen kann. Und das war immer nur so dieses Abwarten, ne? So bis der Film dann auch ins Kino kann. Und das wollte ich dann nicht mehr. Also ich wollte nicht mehr warten und habe dann entschieden, so jetzt lief der irgendwie auf, weiß nicht, 4, 5 Festivals und jetzt bringe ich ihn ins Kino. Und das, ich hatte dann eine 3-monatige Vorbereitung, für die Planung der Tour. Und dann ging's los. Und und was war eigentlich jetzt die Frage?
Ob du eine Auswertungsstrategie hattest.
Ja, genau.
Also du hast ja 3 Monate geplant. Das heißt,
3 Monate geplant.
Was jetzt auch ist, was auch immer eine Frage noch wert, das hast du ja auch schon so ein bisschen beantwortet. Die Auswertungsfenster, du hast ja nicht mit einem Verleiher gearbeitet. Dementsprechend warst du deutlich flexibler. Üblicherweise ist ja so, wenn man einen Kinofilm irgendwie macht, dann geht er erstmal auf Festivals, dann kommt er ja ins Kino, dann gibt es ein Auswertungsfenster, dann kommt er irgendwann später vielleicht mal auf On Demand oder auf DVD. Das ist sozusagen ja dieses Klassische mit so 6 Monaten dazwischen. Teilweise ist er mal auch gar nicht erreichbar. Das ist ja auch, was ich immer nicht richtig verstehe. Aber du hast es ja im Prinzip gesagt, 4, 5 Festivals reicht mir, jetzt gehe ich ins Kino. Wie war sozusagen deine Auswertungsfensterstrategie? Oder hast du überhaupt keine gehabt? Hast du einfach so nach Gefühl gemacht, je nachdem, wie der Film so gerade funktioniert hat?
Ja, ich hatte mir Ziele gesetzt. Also ich wollte unbedingt in 25 Kinos laufen und ich wollte, und das hatte ich dann relativ schnell, also es waren dann über 40 Kinos am Ende und dann hatte ich mir irgendwann das Ziel gesetzt, ich möchte 3000 Zuschauer. Und das ist sehr schwer, also für einen kleinen Dokumentarfilm im Kino ist das echt ein dickes Brett. Und wenn man sich so die Zuschauerlisten bei der FFA anschaut, da liege ich bei, also über dem Durchschnitt. Also viele Dokumentarfilme kratzen an der Tausender-Marke.
Das ist echt verrückt. Man ist es gar nicht mehr gewohnt aus der heutigen Zeit, wo alles immer Millionen und Milliarden und irgendwie Videos mittlerweile irgendwie, die YouTubes muss die Zahlen erhöhen, weil sie gar nicht damit gerechnet hat, dass jemals irgendwann ein Video so oft gesehen wird. Da wirkt natürlich 3000 wie
ja,
wie
es
nichts.
Klingt nicht viel.
Es klingt nicht viel, aber es ist halt.
Also man muss sich überlegen, wenn man zu einem Dokumentarfilm ins Kino geht, ne, wie viele andere sitzen da mit mir in dem Zuschauersaal. Und das sind oft wirklich nur 8, 10 Leute in so Programmkinos. Manchmal, wenn es ein größerer Film ist, der gut beworben wurde, sind das vielleicht dann auch 15 oder 20 Leute. Und also ich hatte wirklich alles von 2 Zuschauern in Chemnitz bis 100. Und das war alles querbeet. Und dann irgendwann hat sich das so bei irgendwie bei 40 eingependelt. So plus minus. Und 40 Zuschauer im Schnitt bei einer Dokumentarfilmvorstellung von einer Regisseurin, die keine Sau kennt, das fand ich schon cool. Also ich bin da auch wirklich sehr stolz darauf, dass das so gelaufen ist. Ich muss aber auch sagen, dass da wirklich viel Arbeit dahinter gesteckt hat und ich immer versucht habe, Netzwerke zu erreichen, also Frauenvereine, Seniorenvereine, auch die lokale Presse immer, um eben anzukündigen, okay, ich komme mit diesem Film in eure Stadt. Es geht darum, ne, worum geht es? Hier ist der Trailer. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr kommt. Und das war immer jedes Mal eine persönliche eigene Mail, die ich da rausgeschickt habe. Und das hat funktioniert. Und klar, man hätte natürlich immer noch mehr Zuschauer haben können, wollen, aber so wie es gelaufen ist, war das gut. Und irgendwann, als ich dann so meine Ziele so erreicht hatte und die Vorstellungen dann auch irgendwann zu Ende waren, habe ich dann auch nicht mehr gesucht. Also ich habe dann aufgehört, auch die Kinobetreiber anzuschreiben, weil der Film wird ja jetzt auch, ist ja jetzt auch schon älter, ne? So Ende 2016 hat er Premiere beim Festival. Ich war das ganze letzte Jahr irgendwie mit dem Film unterwegs und irgendwann ist auch gut. Und ich kriege immer noch vereinzelt Anfragen, die sagen, wir haben hier einen eigenen Kinosaal, wir zeigen auch immer wieder Filme und das würde gut zu unseren Zuschauern passen. Aber das sind dann auch Einladungen. Also das ist dann nicht mehr reguläre Kinovorstellung, sondern eben so Sondervorstellungen. Und die mache ich immer noch, aber ich suche nicht mehr danach. Und irgendwann, dadurch, dass ich auch oft angesprochen wurde, kann man den Film sonst noch irgendwo sehen. Klar, hier gibt es die DVD, aber jetzt viele Jüngere, die können mit DVDs einfach auch nichts mehr anfangen. Also ich selber habe auch nicht mal mehr ein Laufwerk. Und da dachte ich, ja, es wäre schon cool, wenn der Film jetzt nicht in der Schublade verschwindet, sondern der auch einfach online als Stream auch verfügbar ist. Und da habe ich mich mit Rushlik Media zusammengetan. Das ist eine kleine Firma aus Köln, die Kino on Demand betreiben. Und ja, da auch, glaube ich, einen ganz guten Partner gefunden. liebe.kinoondemand.com.
Das ist ja relativ viel, auch jeden Einzelnen anzuschreiben, also nicht nur die Kinobetreiber, jetzt auch noch sozusagen das Publikum persönlich anzuschreiben, damit es doch kommt. Oder zumindest da das in den richtigen Kanälen zu streuen. Das ist ja eigentlich tatsächlich wahrscheinlich die Aufgabe eines Verleihers, die du sozusagen auch übernommen hast. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Ich nehme an, die meisten Verleiher würden nicht die lokale Frauengruppe anschreiben. Das ist ja mega viel. Einen Film zu produzieren ist schon aufwendig. Sowas zu machen ist noch viel krasser, vor allem weil es ja auch jetzt nicht sozusagen die Hauptleidenschaft ist, die man ja hat. Wie hältst du die Motivation? Also wie hast du das geschafft, das so durchzuziehen?
Einerseits war es eben die Neugierde zu erfahren, wie kommt ein Film ins Kino? Diesen Weg zu gehen, auch mit den Kinobetreibern zu sprechen, was wirklich spannend war, also auch wie so Kinobetreiber ticken, wie sie ihr Programm zusammenstellen. Und das fand ich alles sehr, sehr, sehr spannend. Und andererseits war die Motivation wirklich ganz, ganz klar, dass ich nicht wollte, dass der Film in der Schublade landet. Ich wollte, dass der gesehen wird. Und die ersten Vorstellungen haben mich auch wirklich darin bestärkt, dass viele Menschen ihn sicherlich sehen wollen. Und es wurde mir von vielen Zuschauern gesagt, ich habe Bekannte in dem Ort, da gibt's ein kleines Kino, soll ich dann Kontakt herstellen? Und das war auch mit ein Ding, warum das auch so ein bisschen ausgeufert ist, diese Kinotour, weil einfach Leute sich gekümmert haben, weil die so viel aus diesem Film für sich herausgeholt haben, dass die den unbedingt anderen auch noch diese Freude bereiten wollten und sich gekümmert haben. Und das habe ich nie erwartet, aber es hat eben so toll funktioniert und es hat mir auch jede einzelne Kinoveranstaltung, auch vor diesen zwei Zuschauern in Chemnitz, die hat mir Spaß gemacht und ich hatte jedes Mal tolle Gespräche und ganz viel persönliches, sehr persönliches Feedback, über das man eigentlich nochmal einen Film machen könnte. Aber ich meine, wir machen ja die Filme nicht für uns selber. Also ich zumindest nicht. Ich mache ja auch Filme, damit sie gesehen werden, damit sie mit anderen das machen, was es mit mir gemacht hat. Und das zu teilen. Und das war ein Geschenk, das so erleben zu dürfen.
Das ist echt cool. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr schön ist, die persönlichen Reaktionen der Menschen halt auch zu bekommen auf das, was man ja gemacht hat. Das ist ja oft kriegt man das ja nicht mit, also außer seinen eigenen Zirkeln sozusagen in der Filmemacher selber, aber auch das, den Zuschauer selber zu mitzubekommen, wie er drauf reagiert. Das ist sozusagen deine persönliche Motivation gewesen. Wie hast du dich sozusagen durch den Alltag durchdiszipliniert? Also wie hast du es geschafft, dann dass du sozusagen das in 3 Monaten, also was ja auch nicht viel Zeit ist für eine komplette Tour, wie hast du es geschafft, in der kurzen Zeit diese Sache durchzuziehen?
Ach, ich finde das gar nicht so, gar nichts Besonderes. Also ich bin sehr gut strukturiert und ich habe einen guten Tagesablauf. Ich glaube, ich arbeite ziemlich effektiv. Und das war jetzt auch gar nicht so schwierig. Und letztendlich war es ja in meinem eigenen Interesse. Und ich habe das ja für niemand anderen gemacht als für mich und für meinen Film und für die Frauen aus dem Film. Da war, also fiel mir überhaupt nicht schwer, mich da ans Telefon zu setzen oder nochmal zu recherchieren. Also kann ich auch nicht verstehen, weiß ich nicht, wie es anderen geht, aber ich habe da nicht, das war überhaupt keine Frage da. Ich stehe nach wie vor gerne montags auf und freue mich auf die Woche.
Du hattest in dem Vorgespräch so gesagt, dass du dir Ziele setzt, also um dich sozusagen das anzutreiben.
Ja, also das Ziel waren ja 25 Kinovorstellungen und es wurden ja dann viel mehr und dann diese 3000 Zuschauer. Und beim Filme machen oder bei jeder Produktion setze ich mir Einschränkungen, Beschränkungen, irgendwas, was mich einschränkt. Das klingt jetzt wahrscheinlich ganz komisch, also würden viele sagen, ja, man braucht die volle Kreativität und man muss aus dem Vollen schöpfen. Für mich ist das nicht so. Mir ist das lieber, ich habe irgendwo ein Limit, also sei es, ich arbeite nur mit einem Weitwinkel oder ich arbeite schwarz-weiß oder ich habe nur 6 Grautöne, wie bei I Love My Carl. Oder ich habe nur eine bestimmte Zeit. Also irgendeine Einschränkung, wo ich eben nicht aus dem Vollen schöpfen muss, was mich dann überfordert. Und jetzt bei Astoria ist es so, dass ich beschränke mich jetzt auch auf eine bestimmte Zeit, also die 80er Jahre. Und ich habe die Interviews mit den Zeitzeugen, die habe ich auch nicht gefilmt. Also es wurde nur auf Audio aufgezeichnet, weil ich wusste, okay, ich will keine Talking Heads zeigen und auch nicht dann irgendwann sagen, ah, vielleicht kann man es ja doch noch irgendwie brauchen. Vielleicht, aber eigentlich möchte ich das nicht. Ich möchte die Stimmen haben. Und das, mir hilft das sehr, da so eine Begrenzung zu haben. Und innerhalb dieser Begrenzung dann sehr kreativ zu sein.
Das heißt, du schaffst dir, du setzt dir sozusagen so Parameter, mit denen du dann halt dann arbeitest. Das heißt, um halt an nicht sozusagen in der Überfülle der Möglichkeiten unterzugehen.
Ja, ich glaube, so kann man das sagen. Also, auch Fading, einer meiner Kurzfilme, den ich auf 16 mm gedreht habe. Ich hatte wirklich nur diese 60 Meter Material zur Verfügung. Das sind irgendwie 3 Minuten 15 oder was. Und die mussten es sein. Und ich hatte eben kein Geld und ich wollte auch nicht mehr und ich habe das geübt. Das ist alles auch ein One-Shot und ich habe das geübt und habe das dann gemacht und das musste es dann sein. Und das war es dann auch. Und klar, hätte ich irgendwie das alles 10-mal machen können, hätte ich es auch 10-mal gemacht, aber ich glaube, es wäre nicht besser. von daher, ich glaube, ja, mir hilft das.
Ah, das ist schon interessant, diese sich selber, obwohl man ja, also jetzt in diesem Fall hast du ja nur 60 Meter gehabt, aber jetzt in anderen Gebieten hat man ja doch mehr Freiheiten, sich trotzdem zu beschränken, sich künstlich sozusagen zu beschränken, ist ja auch mit Analogfilmen und so und Digitalfilmen, der Wandel, der jetzt passiert ist, man kann im Prinzip 25 Takes machen, passiert mir ja häufig, dass ich dann die Klappe zum 36. Mal bei einem Take sehe und man sich dann fragt, wie hoch kann die Zahl noch werden. Das ist ja schon ein Thema, so diese sich selbst zu disziplinieren und nicht in dem ewigen Gründen verloren zu gehen von allen möglichen, was man machen kann.
Ja, manchmal ist es auch eine finanzielle Beschränkung. Ne? Also bei Ein Haufen Liebe war es eben so. Ich hatte kein Geld, um ein Team zu bezahlen, also musste ich Kamera und Ton selber machen, was man auch sieht und was man auch hört. Das war da die Einschränkung. Andererseits, durch diese Einschränkung, dass ich immer alleine war, ist eine unglaubliche Intimität entstanden in den Gesprächen, weil ich kein Team hatte. Und das war wiederum der Bonus, dass immer, wenn man irgendwas zu wenig hat oder zu eng hat, gewinnt man aber dadurch irgendwas. Und das für mich ist es, was es ausmacht. Und was letztendlich die Kreativität für mich auch ist, dass man mit dem, was man hat, umgeht und daraus was Neues schöpft.
Jetzt ist es ja manchmal so, dass man aus den Sachen, die man dann macht, aufgrund der Begebenheiten nicht immer so ganz zufrieden ist. Also vieles Gutes kommt raus, manchmal lernt man dann doch was. Was hast du gelernt in diesem Prozess, ein Haufen Liebe, was du jetzt bei deinen nächsten Projekten anders machen würdest?
Ich würde auf jeden Fall eine andere Tontechnik mir besorgen. Also mit dem Ton anders arbeiten. Ja, ich würde mir wahrscheinlich, wenn ich auch wieder alleine drehen müsste, ich würde mir vorher mit einem Kameramann oder einer Kamerafrau, würde ich mich beraten, wie man die Bildgestaltung machen könnte. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe dann einfach irgendwie angefangen, auch weil die Frauen einfach schon sehr, sehr alt waren und ich da nicht länger warten konnte. Aber das ist sowas, ich habe einfach das gemacht, so gut ich das konnte und so gut ich das irgendwie überschauen konnte. Und ja, ich meine, klar, jeder Filmemacher, jeder Professionelle sieht es und hört es, aber ein Durchschnittszuschauer merkt das nicht. Und ganz im Gegenteil, die sagen, es sind wunderschöne Bilder. aber ja, mir ist natürlich bewusst, dass man eine ganz andere Qualität erreichen kann. Und das hätte ich mir auch gewünscht, aber es war eben nicht drin. Was habe ich? Ach, ich habe ganz viel gelernt. Also nicht nur inhaltlich, also was so Produktionsprozesse angeht, wie man sich Produzenten sucht. Das war wirklich echt eine schwierige Sache, da auf die harte Tour zu lernen, dass es gute und schlechte Produzenten gibt. Und deswegen ist das auch mit ein Grund, warum Hotel Astoria, warum Falk und ich das auch selber produzieren. Einfach um eine Kontrolle zu haben, um auch die Rechte zu behalten und zu wissen, wofür beantragt man Geld, wie argumentiert man, um es dann auch wirklich sehr transparent zu halten. Und das war, was ich bei Ein Haufen Liebe lernen musste, dass es eben Produzenten gibt, die ja, vielleicht doch nicht so hinterm Projekt stehen, wie sie es behaupten.
Ja. Hattest du das sozusagen, hast du deinen Produzent gewechselt oder hast du das?
Ich habe eine Zusammenarbeit beendet.
Ah, okay. Wie hat sich das geäußert, dass der Produzent, also wo du es gemerkt hast, dass das nicht wirklich so funktioniert hat für dich?
Naja, das war. Also ich war dann nach wie vor in der Produzentenrolle. Also es hatte sich einfach nicht viel geändert. Und ich wollte dann einfach nicht, dass die Rechte übergehen. weil das, also das hätte ich, glaube ich, nicht verkraftet. Und dann mit einem kühlen Kopf das versucht zu lösen. Und ja.
Wenn du jetzt, wo wir schon bei Prozessen sind, also Produktionsprozessen sind, auch bei der Auswertung, das ist ja was, was du komplett neu gemacht hast. Was würdest du da nochmal anders machen? Also wenn du es jetzt mal, wenn du es jetzt für Hotel Astoria auch nochmal machen würdest?
Ich würde wirklich versuchen, obwohl ich habe das versucht, irgendwie eine Verleihförderung zu bekommen. Also ich habe gemerkt, dass diese Kosten für Plakate und vor allem für den Versand und sowas, und das sind wirklich alles Kosten, die sich summieren. Und ich hatte Plakate, Filmplakate, die waren A2, und ich dachte, oh, das ist schon eine ganz coole Größe. Aber wenn man dann neben so Till Schweiger Plakaten hängt, ist man da echt popelig. Also das ist wirklich, das war viel zu klein. Viel zu klein. Aber hätte ich die Plakate größer gemacht, hätte das nochmal mehr gekostet, die Plakate zu versenden. Und es wäre so ein Rattenschwanz, den ich mir einfach finanziell nicht leisten konnte. Aber das ist sowas, größere Plakate. und vielleicht auch so gedruckte Filmstills, die man dann auch noch mit verschicken kann, wo dann die Kinos das einfach mit der Ankündigung nochmal draufpinnen können. Irgendwie so 2, 3 Stills aus dem Film. Das wäre schon schön gewesen. Aber ja, war es nicht. Ansonsten bin ich echt zufrieden, wie das gelaufen ist. Und ich weiß nicht, klar, man hätte sicherlich noch mehr Vorführungen organisieren können, aber für mich war das alles okay, so wie es war. Ja, also ja, cool wäre schon irgendwie auch sowas wie so ein Fahrtkosten-Ding oder irgendwie einen größeren Partner finden, der den Film in der Auswertung auch betreut. Also irgendeine Organisation, eine Stiftung, die sich, ja, die den Film als Partner oder als Co-Veranstalter irgendwie damit an Bord ist und da nicht nur mit einem Netzwerk, sondern auch finanziell so ein bisschen unter die Arme greift.
Ja, mich würde noch interessieren, was dein Partner sozusagen, der da hilft. Also das würdest du gerne fürs nächste Mal dabei haben. Hat dich das, also du hast ja ein ganzes Jahr damit verbracht, fast diesen Film sozusagen zu präsentieren. Also ich meine, du hast ja gedacht, das hat dir viel geholfen, für so Ego-Boost auch so ein bisschen Bauchpinseln. Aber wie war das jetzt, weil jetzt in der Zeit konntest du da was weiterentwickeln, auch ein anderes Projekt, oder hat das sich so eingenommen, dass du im Prinzip dann ein Jahr lang ausgenockt warst?
Ja, also ich habe ja Hotel Astoria weiterentwickelt. Also nicht in den ersten Monaten, aber dann schon zunehmend. Dann auch den Förderantrag gestellt für eine Stoffentwicklung. Und das ist schon alles so ein bisschen parallel gelaufen. Aber so die Hauptzeit, also das war so Mai, Juni, wo ich wirklich viele Wochen am Stück auch unterwegs war, da ging nicht so viel. Obwohl ich da auch, ich habe so ein Programm in München gemacht, Story First, wo ich mit Hotel Astoria eben dort teilgenommen habe. Also das habe ich schon parallel gemacht. Ja, und dann immer so nach Themen gesucht. Und es ist jetzt vielleicht auch ein Thema für den zweiten Kino-Dokumentarfilm, wo ich jetzt so anfange, vielleicht Leute zu treffen und mich da mehr so ein bisschen reinzudenken. Das ist so daraus so ein bisschen entstanden, ja.
Willst du für deinen nächsten, den du schon angeteasert hast, auch den eigenen Verleih machen? Oder?
Vielleicht.
Vielleicht. wer weiß. Ja, damit sind wir eigentlich auch wirklich schon am Ende. Das war ja super informativ. Wo kann man dich finden? Wo kann man deine Filme sehen?
Ich habe eine Webseite, alinazoranek.com. Man kann einen Haufen Liebe sehen bei liebe.kinoondemand.com. Es gibt eine Facebook-Seite, einen Haufen Liebe. Ich habe ein Vimeo und einen YouTube-Channel. Alles unter meinem Namen. Und find me online.
Alles klar. Dann bedanke ich mich für deine Zeit
und
für die unglaublichen coolen Anekdoten.
Danke, Axel.